Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Schön, dass du da bist, schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. Bei diesem herrlichen Sommertag, wunderbar. Heute sind die Reihen etwas leerer. Wir merken, es sind Ferien, es ist nicht so voll, wie wir es gewohnt sind. Wir wollen auch an alle denken, die sich zurzeit im Urlaub befinden. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte uns die Losung und den Lehrtext für den heutigen Tag lesen. Die Losung Jesaja 6, Vers 3. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und der Lehrtext in der Offenbarung, Kapitel 19, die Verse 6 bis 7. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Ich möchte gerne mit uns beten. Wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Ja, lieber Herr, ich möchte dir danken für diesen neuen Tag, den du geschaffen hast, für den Sonntag, für das schöne Wetter. Wir möchten ihn dankbar aus deiner Hand nehmen. Herr, wir haben zurzeit Urlaubszeit, Ferienzeit. Ich bitte dich für alle, die heute nicht hier sein können, die im Urlaub sind. Vielleicht können sie auch nicht hier sein, weil sie krank sind. Für jeden, der einfach hier sein möchte und nicht hier sein kann, sei auch ihm ganz nahe. Und ich möchte danken, dass du jetzt mitten unter uns bist und uns diese Stunde und diesen Gottesdienst segnest. Amen. Lasst uns gemeinsam singen. Das Lied Meine Zeit steht in deinen Händen. Wir haben heute leider keinen Klavierspieler. Ich werde mal versuchen, uns mit dem Akkordeon dabei zu begleiten. Thank you. Wie immer steht auf der Rückseite unseres Gottesdienstblattes einiges an Informationen. Vom 8. bis zum 28. August ist unser Pastor Rolf Zürus im Urlaub. Heute ist er aber noch nicht im Urlaub und predigt in Holzwickede in unserer Tochtergemeinde. Am nächsten Sonntag, am 11. August, Gottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr. Dann möchte ich noch hinweisen auf die Gemeindeumfrage. Man kann also Fragebögen, also eine Papierversion erhalten am Infotisch. Und online kann man auch dran teilnehmen. Geht ganz einfach, ich habe es schon ausprobiert. Nochmal herzliche Ermutigung, an der Gemeindeumfrage teilzunehmen. Und nun möchte ich Thomas Körner nach vorne bitten. Er wird uns Leute vorstellen, die wir demnächst in unsere Gemeinde aufnehmen.
Ja, Kirsten und Uwe, ihr wisst, ihr seid jetzt dran. Ja, es ist immer wieder schön, dass wir nicht nur Menschen in andere Gemeinden abgeben, sondern auch Menschen bei uns in der Gemeinde willkommen heißen können. Kirsten, Uwe, ihr seid seit einigen Monaten schon regelmäßig Besucher von unseren Gottesdiensten und sonstigen Veranstaltungen. Vielleicht sagt ihr ein bisschen was zu euch und eurer Familie. Kirsten, vielleicht fängst du mal an.
Ja, wir wohnen seit über 20 Jahren in Dortmund. Wir sind keine eigentlichen Dortmunder, Uwe und ich, aber wir sind Zugezogener. Unsere Kinder sind alle Dortmunder. Wir wohnen im Stadtgebiet Mengede in Nette. Ja, wir haben 5 Kinder teilweise. Heute sind sie sogar alle hier, aber eigentlich wohnen nicht mehr alle bei uns. Manche sind schon so groß, dass sie schon andere Wege gehen. Ja, was fällt dir noch ein?
Gut, Uwe, dann frage ich dich, was hat euch zu Jesus geführt?
Also bei mir war das eigentlich, ich bin katholisch aufgewachsen, habe schon immer an Gott geglaubt und irgendwann bin ich so über das Thema Kirchenmusik, bin ich in so einem Jugendkreis von der landeskirchlichen Gemeinschaft gelandet. Und da habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Dann hat eine Krise mich dazu geführt, da intensiver nachzufragen. Meine Mutter hat Krebs gekriegt. Und dann habe ich intensiv angefangen, also nach Gott zu fragen und nach dem Thema Leid und Tod zu fragen. Und darüber bin ich einfach übers Bibellesen und Leute, die mich da begleitet haben in so einer schwierigen Zeit, habe ich dann entschieden, dann möchte ich auch an Jesus glauben. Und für mich war das dann auch direkt eine Gebetserhörung. Meine Mutter lebt also heute noch, das ist jetzt 30 Jahre her. Und so ist also der Weg so für mich dann losgegangen damals.
Super, vielen herzlichen Dank. Das macht ja neugierig, viel mehr von euch zu hören. Ich darf euch alle einladen, fragt die beiden. Ja, ihr habt in den nächsten Wochen dazu Gelegenheit. Beim nächsten Abendmahl werden wir euch in die Gemeinde aufnehmen. Super, dass ihr zu uns kommen wollt.
Ich möchte uns den Lesungstext aus Matthäus 5 lesen, die Verse 33 bis 37, ist auch hier in dem Gottesdienstmanuskript ausgedruckt. Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, ihr sollt keinen Meineid schwören und sollt halten, was ihr Gott mit einem Eid versprochen habt. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Nehmt weder den Himmel zum Zeugen, denn er ist Gottes Thron, noch die Erde, denn sie ist sein Fußschemel, und auch nicht Jerusalem, denn es ist die Stadt des himmlischen Königs. Nicht einmal mit eurem eigenen Kopf sollt ihr euch für etwas verbürgen, denn es steht nicht in eurer Macht, dass auch nur ein einziges Haar darauf schwarz oder weiß wächst. Sagt einfach ja oder nein. Jedes weitere Wort stammt vom Teufel. Lasst uns noch einmal gemeinsam singen. Das Lied Herr, füll mich neu mit deinem Geiste. Und wir sammeln dazu die Kollekte ein, die ist für die Arbeit unserer Gemeinde bestimmt. Kennt ihr mich noch, ey? Wisst ihr, was ich hab? Ich hab mein Auto, ne, die alte Karre, die habe ich jetzt ins Internet gesetzt. Hör mal, ey. Tacho. Bohrmaschine genommen, ne? Tachowelle rein, zack. Jetzt hat er nur noch 20.176 gelaufen, ey. Ey, gleich kommt einer. Aber ey, der will den kaufen. Ey, hör mal, das Ding geht doch weg mit 20.000 Kilometer, 8 Jahre alt. Hier muss das sein. Guten Tag, ich komme wegen des Inserats mit dem Auto. Hör mal, ey, das ist schön, ey. Das Ding ist super gepflegt, ey. Hör mal, super. Ja, aber der Kilometerstand 20.000 bei 8 Jahren kommt mir ein bisschen wenig vor. Ist das denn echt? Ey, ich schwör, ey. Ich schwör, ist echt, ey. Immer wenig gefahren, nur einkaufen, Rewe und so, ey. Hör mal, ich schwöre dir echt. Ja, gut. Wenn das wirklich so ist, dann glaube ich das. Ey, ich sage nochmal, ich schwöre, Auto hat wirklich wenig gelaufen. Ja, gut, dann wären wir uns handelseinig, alles klar. Ah. Ich weiß auch nicht, muss mir mal mein Handy holen. Diese komischen Geräusche, die der Wagen macht, ey, ich rufe mal die Werkstatt an. Ja, guten Morgen. Ich habe einen Wagen gekauft von einem Herrn Schwur, der war auch Kunde bei Ihnen. Der macht so ganz komische, ratternde Geräusche. Und da wollte ich fragen, was das sein kann. Und ist da in letzter Zeit auch irgendwas dran gemacht worden? Hat ja wenig gelaufen. Was? Den Zahnriemen und die Stoßdämpfer haben Sie bei 162.000 gemacht? Oh, der hat doch geschworen.
Tja, über Kai kann man sich nur freuen, der ist ein echtes Multitalent. Herzlichen Dank dir. Wann predigt man schon einmal übers Schwören? Scheint ja so zu sein, als sei dies Thema völlig erledigt. In der Predigtvorbereitung oder im Überlegen zu dieser Predigt stieß ich auf den gehörten Lesungstext aus Matthäus 5 und auf einen weiteren Text aus Jakobus 5, 9 und 12. Und beide Verse lese ich euch jetzt einmal vor. Da schreibt Jakobus an die Gemeinde: Klagt nicht übereinander, sonst muss Gott euch verurteilen. Der Richter steht schon vor der Tür. Vor allem, meine Brüder und Schwestern, lasst das schwören, wenn ihr irgendetwas beteuern wollt. Schwört weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei sonst etwas. Euer Ja muss ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Sonst verfallt ihr dem Gericht Gottes. Ja und Nein, so habe ich diese Predigt überschrieben und dreifach gegliedert. Ich möchte zuerst nachdenken mit euch über das Kennzeichen gesunder Gemeinschaft, dann über das Kennzeichen verletzter Gemeinschaft und zum Ende über unbedingt verlässliche Gemeinschaft. Das Kennzeichen gesunder Gemeinschaft. Gemeinschaft erfordert Beziehung und Beziehung erfordert Zusammenhalt. Das ist offensichtlich gut, dass wir nicht uns selbst überlassen sind, sondern zum Zusammensein bestimmt. Unser Zusammenhalt in der Gemeinde Jesu hat dabei eine Voraussetzung. Und die Voraussetzung unseres Zusammenhalts ist das Zusammensein mit Christus. Seinen Brief abschließend unterstreicht Jakobus daher noch einmal ganz Grundlegendes, Vers 9. Klagt nicht übereinander, sagt er. Klagt nicht übereinander. Das geschieht ja recht bald. Jedem von uns widerfährt in der Gemeinschaft, im Miteinander, gleich in welcher Gemeinschaft wir uns aufhalten, dies und das, Erfreuliches und weniger Erfreuliches. Und bei dem weniger Erfreulichen beginnen wir häufig mit der Klage. Der Arbeitskollege ist dumm, der Chef ohnehin. Die Kinder sind ungezogen und der Partner, naja. In der Gemeinde haben wir Meinungsverschiedenheiten. Wir beginnen zu klagen übereinander. Jakobus kannte das offensichtlich und deswegen sagt er, klagt nicht übereinander, sonst muss Gott euch verurteilen. Also ich würde mal sagen, Jakobus baut hier wirklich schon ein gewisses Drohpotenzial auf. Also Jakobus sagt nicht, das ist schlecht und lasst das doch mal sein, denkt doch noch mal drüber nach, sondern er sagt, sonst muss Gott euch verurteilen. Der Richter steht schon vor der Tür. Das ist doch himmlisch massiv. Gemeinschaft, in der wir stehen, Zusammenhalt in der Gemeinde, hat eine unbedingte Voraussetzung, nämlich das Zusammensein mit Christus. Und diesem Zusammensein mit Christus widerspricht die Klage, die wir übereinander führen. Deswegen kommt Jakobus zu so drastischem Urteil. Miteinander leben, das ist wichtig, das ist uns klar. Doch was macht eine gute Beziehung aus? Was gibt ihr Grund? Was gibt ihr Fundament? Zusammensein kann ja auch ungut ausfallen. Nur, dass wir zusammen sind, bedeutet ja noch nicht, dass wir Zusammenhalt haben. Übrigens, auch das gilt genau wie in der Gemeinde, in einer Familie. Zusammen sein heißt noch nicht, dass man zusammenhält. Zusammensein kann auch ganz ungut ausfallen. Die Bibel erzählt davon, etwa im Alten Testament, da ist von einer Rotte Korahs die Rede. Und die rotten sich zusammen, ein altsprachliches Wort, also die kommen zusammen, vereinen sich, schmieden untereinander Pläne und sie haben einen gemeinsamen Feind ausgemacht, damals war das Mose. Und dieses Zusammenrotten führt dazu, dass das Zusammensein den Zusammenhalt in der Gemeinde verliert. Also Zusammensein kann ungut ausfallen im Zusammenrotten. Im Neuen Testament wird auch dieses Thema aufgegriffen unter dem Begriff der Parteiungen. Ich bin froh, in unserer Gemeinde solche Parteiungen nicht zu sehen. Aber ich glaube, es ist auch besser, zu der Zeit darüber zu reden, wenn es noch nicht zu sehen ist, als dann, wenn es kommt. Jakobus mahnt uns, haltet zusammen. Wenn dem Zusammensein Entscheidendes fehlt, dann bricht es auseinander. Das Entscheidende des Zusammenhalts ist Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Fehlen sie, fehlt Wahrheit und fehlt Wahrhaftigkeit, zieht Verlogenheit in das Zusammensein ein. Wahrheit und Wahrhaftigkeit sind das Kennzeichen gesunder Gemeinschaft. Wer die Wahrheit spricht, sagt einfach Ja oder Nein. Das ist wahrhaftig. Vers 12. Vor allem, meine Brüder und Schwestern, lasst das Schwören sein. Jetzt möchte er ja sagen, also so wie der Autoverkäufer eben, laufen wir ja nicht durch die Gemeinde und sagen, ich schwöre, hör mal eh. Aber dies, ich sage die Wahrheit oder so halb die Wahrheit, ich sage ein klares Nein oder ich spare es mir, das kennen wir schon. Vor allem, also als erstes, meine Brüder und Schwestern, lasst das schwören, denn damit untergrabt ihr den Zusammenhalt. Werdet klar, seid eindeutig, sagt Ja oder Nein. Alles andere ist von Übel. Jakobus ist das Ja und das Nein so wichtig, denn sie kennzeichnen gelingende, gesunde Gemeinschaft. Und das Kennzeichen verletzter Gemeinschaft ist genau das, was über das Ja und Nein hinausgeht. Es ist das, was so tut, als ob. Das verletzt Gemeinschaft. Und der Schwur tut so, als besitze er gestaltende, verlässliche Kraft. Tatsächlich rettet sich aber die Unzuverlässigkeit zum Schwur. Der Schwur ist Indikator für eine gestörte, nicht vertrauensvolle Beziehung. Er tut so, als ob es ihm um die ganze Wahrheit ginge und um nichts als die Wahrheit. Und das haben wir im Anspiel eben sehr gut gesehen. Ein unglaubliches Bromborium, wo immer wiederholt der Schwur bemüht wird. Und genau das, ich würde als Autokäufer doch sehr skeptisch werden, wenn mir jemand so oft sagt, ich schwöre. Denn der Schwur ist Indikator für eine gestörte, für eine nicht vertrauenswürdige Beziehung. Er tut so, als sei ihm die Gemeinschaft und das Zusammensein wichtig. Er tut so, als bestünde eine Beziehung, eine wahrhaftige Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer. Der Schwur in jeder Gemeinschaft lässt uns aufhören, denn das Schwören gibt mehr vor, mehr geben zu können als ein verlässliches Ja oder Nein. Tatsächlich raubt also das Schwören Gewissheit. Jeder Schwur unter Menschen ist überflüssig. Er tritt so mächtig auf, um Ansprüche geltend machen zu können oder Taten, die der Wahrheit entsprechen, abzuwehren. Von dem Philosophen Immanuel Kant stammt der Satz, die Lüge ist der eigentliche faule Fleck in der menschlichen Natur. Die Lüge ist der eigentliche faule Fleck in der menschlichen Natur. Schwur und Lüge haben das gemeinsam. Sie sind schlichtweg unzuverlässig. Und dabei bleibt das Schwören und die Lüge und die Unwahrheit ja nicht für sich allein, sondern sie greift um sich. Die Lüge, der Schwur, die Unwahrheit vereinnahmt das Gegenüber, indem der Schwur jeden Widerspruch, jede Nachfrage, jede Korrektur verbieten will. Wenn dir jemand sagt, ich schwöre, dann ist es ziemlich schwierig zu sagen, du, das glaube ich aber jetzt nicht. Deswegen gibt's ja auch den Schwur und die eidesstattliche Erklärung im Gerichtsverfahren. Da sollte man sich eigentlich drauf verlassen können. Aber wenn es so weit kommt, dann ist schon angezeigt, dass der Boden ziemlich schwammig ist und die Richter nicht so genau wissen, ob sie dem, der da Auskunft gibt, denn glauben können. Und so injizieren die Lüge und der Schwur ihr Gift in die Adern der Gemeinde. Heillose Verunsicherung ist ihre Wirkung. Die totale Sicherheit, die der Schwur auf Gott, den Himmel, die Erde vorgibt, beschwört die Unsicherheit geradewegs herauf. Es ist das Kennzeichen der verletzten Gemeinschaft eines von Unwahrheit geprägten Miteinanders. Je mehr die Verunsicherung und die Gerüchte um sich greifen, je mehr wir von Dingen erzählen, von denen wir eigentlich nicht genau wissen, ob es sich so verhält, je mehr davon in die Adern einer Gemeinde und einer Gemeinschaft eindringt, desto mehr ist die Gemeinschaft gefährdet. Aber je stärker die Verunsicherung und die Gerüchte um sich greifen, desto sicherer fühlt sich der Schwörende. Denn Verbergung und Tarnung, das ist das ihm vertraute Terrain. Der Schwur ist das, worauf man sich auf keinen Fall verlassen kann. Er lügt, weil er schwört. Wo die Wahrheit regiert, ist der Schwur überflüssig. Euer Ja muss ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Wie schwer das ist, miteinander klar, eindeutig zu kommunizieren, wissen wir alle. Da schwingt immer die Angst mit, dass irgendetwas passiert, wenn man nun sagt, was man tatsächlich denkt. Und das ist ja auch nicht unbegründet und es ist wahrscheinlich auch nicht weise, alles rauszuhauen, was man denkt. Aber es ist entscheidend, wichtig ist für unsere Gemeinschaft, dass, wenn wir etwas sagen, dies verlässlich ist. Jeder von uns erlebt sich in Situationen, wo wir abwägen, wo wir fragen, was ist das jetzt Angezeigte, das Angemessene. Und ich finde, es ist gar nicht so einfach, bei der Wahrheit zu bleiben, beim Ja und beim Nein. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die doch sehr stark auf Dialog ausgerichtet ist und Dialog bedeutet oft genug, lass Grauzonen. Aber wie häufig hilft uns das nicht weiter? Wie häufig ist es wirklich wichtig, dass mein Gegenüber weiß, woran er bei mir ist und ich bei ihm? Der Schwur, so beschwört es dazu, so betont es der Jakobus, der Schwur treibt das Zusammensein mit Christus auseinander. Vers 37 aus Matthäus und Vers 12 aus dem Jakobusbrief, Vers 37, sagt einfach Ja oder Nein. Jedes weitere Wort stammt vom Teufel. Euer Ja muss ein Ja sein und euer Nein ein Nein, sonst verfallt ihr dem Gericht Gottes. Jakobus greift also für die Gemeinde Jesu genau das Wort Jesu auf. Warum verfallen wir dem Gericht Gottes? Und wieso treibt der Schwur, das Zusammensein mit Christus auseinander? Warum verletzt es unsere Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir nicht beim einfachen Ja oder Nein bleiben? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir uns, statt sich zu freuen, Gott gegenüber ein Nehmender, ein Empfangender zu sein, dass wir umgekehrt unsererseits Gebende Gott gegenüber sein wollen. Und so, und das ist das Verhängnisvolle, schwören wir auch ihm die Treue. Vers 33 aus Matthäus 5. Ihr wisst, dass euren Vorfahren gesagt worden ist, ihr sollt kein Meineid schwören und sollt halten. Und jetzt kommt es, was ihr Gott mit einem Eid versprochen habt. Also das Schwören, dieses Abweichen vom Ja und Nein, mündet auch ein in die Christus, in die Gottesbeziehung. Und da beginnen wir Gott gegenüber auch noch mit dem Schwören, mit den unhaltbaren Versprechungen. Wir wollen unsererseits ihm gegenüber Gebende sein. Und so schwören wir ihm auch Treue. Auch ihm, Gott, schwören wir die Treue. Aber indem wir das zu sein beanspruchen, sind wir auch schon Fordernde. Denn wer gibt, meint, Ansprüche geltend machen zu können. Die Wahrheit und Verlässlichkeit Gottes ist, dass er uns gibt, ohne damit einen Anspruch geltend zu machen. Und er erwartet von dir auch keinen Schwur deiner Treue. Gott weiß, dass du diesen Schwur eh nicht hältst. Auf uns als Menschen, auf dich und mich, ist er nicht 100% Verlass. Wer dies behauptet, dass er niemals fehlt, der ist doch ein Lügner. Deswegen ist diese Überbetonung unserer Treue Gott gegenüber nicht hilfreich. Sie führt in Wahrheit dazu, dass unsere Gewissheit, die wir in Christus haben, sich verliert. Und zwar deswegen, weil wir immer aufs eigene schauen. Es gibt nichts, was wir Gott geben könnten, was ihm nicht schon immer gehörte. Und sei es deine Nachfolge und sei es dein Gehorsam. Denn dies kommt nicht aus dir heraus, aus eigener Kraft, sondern es ist eine Gabe Gottes an uns Menschen, die wir in der Gemeinschaft mit ihm finden. Jedes selbstsichere Ja, hinter dem sich eigentlich ein Nein als Anspruch Gott gegenüber verbirgt, bringt uns mit Christus auseinander. Seine zerstörerische Kraft liegt darin, dass es nicht der Wahrheit entspricht, dass es nicht verlässlich ist. Es ist die Lüge, dem Geber aller guten Gaben selber als Geber gegenüber auftreten zu wollen. Noch einmal, du hast Gott nichts zu geben, ich habe ihm nichts zu geben. Ihm gehört alles und unser Leben als Christen liegt in seiner Hand. Der Geist Gottes ist ihm von Gott her dir verliehen, den hast du dir nicht selbst verdient. Da hilft kein Schwören und kein Beteuern und gar nichts. Da hilft nur, dass wir in die Gemeinschaft mit Christus eintreten, dass wir uns an ihn binden, dass wir auf ihn schauen, nicht auf uns. Und dass du in der Anfechtung und da, wo du fällst, da, wo du sündigst, dass du dann nicht beginnst, deine Treue in der Zukunft zu beschwören, sondern indem du den Anker wirfst, in dem der dich zu halten weiß. Mit jedem verlogenen Ja Gott gegenüber beginnt die Sünde. Denn die Wahrheit ist nach biblischem Zeugnis verlässlich. Ja und Nein genügen ihr. Und wenn wir von unbedingt verlässlicher Gemeinschaft reden, können wir dann von uns reden? Trifft unbedingt verlässliche Gemeinschaft auf uns zu? Ich glaube nicht. Und ich erwarte es auch nicht. Denn ich weiß, dass wir als Menschen zusammen sind. Und da ich selber ein Mensch bin, weiß ich, wie ihr tickt. Aber unser tiefstes Verlangen geht nach Verlässlichkeit. Es ist identisch mit dem Verlangen nach Wahrheit. Denn wahr ist, worauf man sich verlassen kann. Es ist das, wozu man Amen sagen kann. Wahrheit erzeugt Gewissheit. Gewissheit ist dabei etwas anderes als Sicherheit. Wir haben viele sehr berechtigte Sicherheitsbemühungen, Sicherheitsbedürfnisse. Und alle unsere berechtigten Sicherheitsbemühungen richten sich auf etwas ganz Spezielles, auf etwas Partielles, auf eine Sache, auf einen Umstand, eine Gegebenheit. Dafür können und in diesem Bereich können wir für Sicherheit sorgen. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Mein Motorrad ist älteres Baujahr, steht schon länger bei mir in der Garage, weil die Batterie ist hin, die muss erneuert werden. Der Kraftstofffilter hat sich mit Rostpartikeln aus dem alten Tank zugesetzt und auch das muss repariert werden. Die Rostpartikel sind in den Vergaser gelandet, ist auch nicht gut. Kann man alles reparieren? Der Auspuff, die Aufhängung ist angerissen, muss geschweißt werden. Auch das kann man selber reparieren. Aber dann ist mir aufgefallen beim Fahren, dass der Druckbremspunkt der Vorderbremse nicht mehr so ist wie am Anfang. Und das repariere ich selber nicht. Ich wende mich an einen Fachmann und sage, was ist denn los? Der Druckpunkt der Bremse ist schlecht. Und wenn du Motorrad fährst und der ein und andere tut es, also das ist echt unangenehm. Und der Fachmann sagt mir, ja, die Bremsflüssigkeit muss erneuert werden, die hat Wasser aufgenommen. Das kann tödlich sein. Ich kümmere mich also um vieles an meinem Motorrad, aber ich weiß auch, wo die Grenzen sind. Denn Sicherheit ist immer etwas Partielles. Darum kann man sich kümmern. Sicherheitsbedürfnis ist grundlegend für menschliches Leben. Auf eine Sache, auf einen Umstand, auf eine Gegebenheit gerichtet, ganz prima. Aber ganz anders verhält es sich mit Gewissheit. Ganz anders verhält es sich mit der Gewissheit des Glaubens. Die Wahrheit des Evangeliums erzeugt Glaubensgewissheit, die Gottes Gewissheit ist. In der Glaubensgewissheit sind wir uns Gottes gewiss, seiner Liebe, seiner Zuwendung, seiner Treue. Gott ist gut, verlässlich, wahr. Gut ist Gott. Gut ist das, weil Gott selbst für das Gelingen unseres Zusammenseins mit ihm eintritt. Er selber tritt für uns ein. Gut ist das, weil Gott nicht nur bei und mit uns ist, sondern dass er für dich ist. Das ist gut. Das ist gut, dass sich Gott für uns gemeinsam verantwortlich macht, dass er sagt, ihr seid meine Gemeinde. Dass er sich verantwortlich macht für den Einzelnen und für unseren Zusammenhalt. Das ist gut. Das ist gewiss. Es ist bedeutsam für die Beziehung zu Jesus. Und was ist dafür das Wesentliche? Auch dazu ein Beispiel. Ihr erinnert euch die letzten Tage, es war also vor einer Woche, war es ja unglaublich heiß. Man ging aus dem Haus und wumm, war man regelrecht erschlagen. Die Wohnungen waren völlig überhitzt, man konnte auch nicht richtig schlafen. Und immer in der kalten Badewanne liegen, bringt es irgendwann auch nicht mehr. Also, was tun? Alle Welt reißt die Fenster auf, auch unsere Nachbarn schräg gegenüber. Die haben ein kleines Kind, ein Jahr alt. Auch das kleine Kind hat unter der Hitzewelle gelitten. Und das hörte man, weil es laut gab. Bei offenem Fenster hörten wir sein Klagen und sein Jammern. Das ist ja merkwürdig, bei den Kleinkindern hört sich das noch alles süß an, aber eigentlich weiß man, das ist ja gar nicht süß. Sprechen kann die Kleine noch nicht, doch unverkennbar war ihr nicht wohl. Und das Schluchzen und das Brabbeln und das Klagen, so alles durcheinander, drang aus dem Fenster heraus. Und wir wussten, das heißt, Kleinkind ruft die Mutter. Was denkt denn so ein Einjähriges bei so einer Hitze, in seinem Bettchen liegend? Ich stelle mir vor, es denkt, was ist los? Fühlt sich so Sommer an? Ist das jetzt immer so, bis ich 90 bin? Mama, ich will wieder zurück in deinen Bauch. Da funktionierte deine eigene körpereigene Klimaanlage. Fühlen wir uns als Erwachsene einer Situation ausgeliefert, fühlen wir uns unfähig und verloren. Unfähig und verloren kommen wir uns häufig auch in unserer Jesus-Beziehung vor. Und dann beginnen wir entweder mit dem Schwören, mit der Selbstbeschwörung möglicherweise, mit den großen Versprechen und binden uns eben nicht an den, der uns helfen könnte. Dann leben wir nach dem Motto, hilf dir selbst, dann ist dir geholfen. Bei Kleinkindern ist das ganz anders. Ihre Ohnmacht und Abhängigkeit mündet ein in die Zuwendung zu den Eltern. Die Kleine ruft nach der Mama. Die kann zwar auch nicht kühl machen, aber irgendwas wird ihr schon einfallen. Vergleichbare Erfahrungen können wir als Christen mit Jesus machen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir empfinden, die Abhängigkeit von Jesus ist für manchen Christen, fühlt sich an wie eine Qual, fast wie eine Erniedrigung. Dann bin ich mit Jesus unterwegs und ich bin irgendwie der, der klein gehalten wird. Und ich kriege fast täglich den Beweis meiner eigenen Unfähigkeit serviert. Und wir haben so Fantasien im Kopf wie, Gott zeigt es mir wieder, was ich doch für ein Hans Wurst bin. Und in solchem Glauben will man natürlich nicht unterwegs sein. Den Beweis der eigenen Unfähigkeit immer wieder erleben zu müssen oder scheinbar erleben zu müssen, das ist einfach nur peinlich. Aber geistliches, lebendiges Leben mit Jesus fühlt sich anders an. Geistlich lebendiges Leben fühlt sich im Grunde an, wie die Kleine das von gegenüber erlebt mit ihrer Mutter. Mit Jesus verbunden, in Gemeinschaft mit ihm leben, erfahren wir die eigene Unzulänglichkeit oder erfahren wir in dieser Unzulänglichkeit ein Ziel. Wir erkennen, wo die Hilfe herkommt. Und selber können wir nicht helfen. Wir reden in unserer Gemeinde derzeit häufiger von geistlicher Erneuerung. Rolf hat davon öfters gepredigt. Und nochmal auf eurem Informationsblatt ein kurzer Hinweis. Wir haben am 31. August, das ist ein Samstag, einen Vortrag, wie kann ein neuer geistlicher Aufbruch in der Gemeinde beginnen? Ich lade ganz herzlich dazu ein. 31. August, 10 Uhr in der FEG in Hagen. Das Thema also geistlicher Aufbruch, geistliche Erneuerung ist in Gemeinden, in unserer und in anderen Gemeinden als wesentlich entdeckt. Dahinter steht die Erfahrung, dass wir uns sehr stark an uns selber halten, an uns selber festhalten und dass wir nun versuchen, besonders innovativ zu sein, interessant, entschlossen, zielorientiert, ich weiß nicht was noch alles. Aber geistliche Erneuerung beginnt nicht mit unserem Ideenreichtum. Es beginnt nicht mit einem höheren Unterhaltungswert unserer Gottesdienste. Es beginnt nicht mit einem viel besseren gruppendynamischen Prozess untereinander. Geistliche Erneuerung beginnt, ihr Lieben, mit innerer Verunsicherung. Das ist sehr zentral. Innere geistliche Verunsicherung ist das Gegenteil dieses selbstmächtigen, selbstbehauptenden Schwures. Geistliche Erneuerung beginnt mit innerer Verunsicherung, die in Christus Gewissheit sucht. Verunsicherung, die Gewissheit sucht, nicht Sicherheit. Sicherheit, ich habe es erklärt, ist immer partiell, ist das, was man selber, für das man selber sorgen kann. Aber für geistliche Erneuerung kann man nicht selber sorgen. Das ist eine Gabe Gottes. Die will erbeten sein. Das ist eine sehr verunsichernde Erfahrung. Mensch, ich kann gar nicht dafür selber sorgen. Was soll ich tun? Mehr beten, mehr Bibel lesen. Ich kann alle möglichen Dinge machen. Ich kann ständig den Garten umgraben für irgendwelche Leute und sagen, das ist mein Liebesdienst. Nein, geistliche Erneuerung beginnt damit, dass Gott an uns etwas tut, in dir, in mir etwas wirkt. Und für mich persönlich bedeutet das allererst einmal, ich nehme Verunsicherung wahr. Und ich nehme wahr, dass diese Verunsicherung nicht gelöst werden kann durch Menschen. Ich nehme wahr, dass meine Christusbeziehung nicht von mir her geheilt werden kann. Ich nehme wahr, dass meine Verunsicherung mich zu meinem Vater hintreibt. So wie das Kleinkind nach der Mutter ruft. Ich nehme wahr, dass meine Verunsicherung Gewissheit sucht in Christus. Und was bedeutet, im Zusammenhang der geistlichen Erneuerung taucht das Wort der Umkehr immer wieder auf. Und bei Umkehr denken wir in der Regel an irgend so etwas Erniedrigendes, wie ich eben erwähnte. Es geht nicht darum, dass wir immer wieder unser Versagen spüren und unsere Minderwertigkeit so richtig auskosten, im Selbstmitleid versinken. Sondern geistliche Erneuerung ruft nach einer Umkehr. Und diese Umkehr besteht in dem Eingeständnis der Ratlosigkeit. Das Eingeständnis der Ratlosigkeit macht uns zu Kindern Gottes und nicht zu Helden. Und wenn ich das von mir persönlich wahrnehme, diese Verunsicherung, dann ist es für mich deutlich, meine Umkehr besteht darin, dass ich meine Ratlosigkeit eingestehe. Manchmal bin ich ratlos im Gespräch mit Menschen. Manchmal bin ich ratlos im Blick auf Konflikte in der Gemeinde. Manchmal bin ich ratlos im Blick auf leere Reihen im Gottesdienst. Manchmal bin ich ratlos im Blick auf Hauskreisgruppen, wo man zwar Gruppe ist und zusammen ist, aber keinen Zusammenhalt hat. Manchmal bin ich ratlos über die laissez-faire Art, in der wir mit Schuld und Sünde umgehen. Manchmal bin ich ratlos über mich selbst, über meine Untreue. Über so ein paar Gedanken, die durch mein Hirn wandern, ohne dass ich darauf geachtet habe. Aber ich habe entdeckt, dass genau diese Verunsicherung und dieses Eingeständnis, diese Verunsicherung mich zur Umkehr des Eingeständnisses meiner Ratlosigkeit führt. Und das macht mich zu einem Kind Gottes. Ich richte meinen Ruf an den, der mir helfen kann, uns helfen kann. Ich suche die Hilfe nicht bei mir und nicht bei euch. Ich suche unter uns keine Helden und ich möchte selber auch keiner sein. Ich wünsche mir geistliche Erneuerung in diesem Sinne. Einer Verunsicherung, die diese nicht feiert und sich darin wieder toll fühlt. Eine Verunsicherung, die nicht zum Schwur neigt, sondern die zum Ja und Nein findet. Was ist Glaube? Zu echter Gewissheit gehört die Selbstvergessenheit. Das macht den Unterschied zur Selbstsicherheit. Zur Gewissheit gehört die Selbstvergessenheit. Nach Sicherheit verlangt das heillos verunsicherte Ich. Und es meint, solche Gewissheit bei sich selber finden zu können. Und da bietet sich eben der Anker als Schwur in der Unsicherheit an. Und deswegen geht Jesus und Jakobus so energisch dagegen an. Auf etwas anderes schwören wirkt wie eine Selbstbeschwörung, wie Magie, die die Angst vertreibt oder vertreiben soll. Aber in der Gewissheit des Glaubens hören wir auf damit. In der Gewissheit des Glaubens schwören wir weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei uns selbst. Denn es steht nicht in eurer, es steht nicht in deiner Macht, dass du auch nur ein einziges Haar auf deinem Kopf weiß oder schwarz färben kannst. Wer glaubt, ist nicht auf sich selbst versessen. Aber was macht dann Glaube, was macht die persönliche Beziehung Jesu dann konkret aus? Ich schließe die Predigt mit einem ganz einfachen Gebet. Ein Gebet, das mich neuerdings wieder öfters begleitet und das erstmals Andy Potter, als er noch in unserer Gemeindeleitung war, in unsere Gemeinschaft einbrachte. Und wir haben dieses Gebet auch aufgenommen in unseren Raum der Stille, in die Gemeinschaft, die wir dort haben und zu der wir ja immer wieder einladen. Bei Gott bin ich geborgen. Still wie ein Kind. Bei ihm suche ich Trost und Heil. Hin, Herr, zu dir verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein. Ihr Lieben, trau dich einfach, das einfache Ja oder Nein zu sprechen. Trau dich, einfach zu beten. Trau dich dem Christus an. Amen.
Herr, danke, dass wir mit allem, was wir sind, mit allem, was wir denken, mit all unseren Klagen gegenüber unseren Mitmenschen, dass wir die nicht mit uns rumschleppen und darüber brüten müssen, sondern dass wir die abgeben können. Bitte lass uns immer wieder den Mut haben und den Blick darauf haben, dass wir sie zu dir bringen können, dass wir sie nicht mit uns schleppen müssen, dass wir auf dich vertrauen können in all unserer Ratlosigkeit. Oder wenn wir irgendwas durchboxen wollen, was nicht so funktioniert, dass du einen Plan hast, der richtig ist.
Du kannst. Ja, ich möchte danken. Ich möchte danken für die Predigt. Ja. Wir sollen Ja und Nein sagen und nicht schwören. Das ist uns so klar und so bewusst wieder geworden. Ich möchte dich jetzt bitten für diese Anbetungszeit, dass wir dir ganz nahe kommen können und du uns ganz nahe kommst. Danke, dass du bei uns bist. Amen.
Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the kings. caring. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust in you. Through this you know what vor dir, so wie ich bin. bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Wir zwei gehören zusammen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindes Hand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindes Hand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du. Ich sing zu dir, ich ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. We need no other hiding place. Our hope is safe within your name. This we know, this we know. You promise never to forsake. What you began, you will sustain. This we know, this we know. I may call upon the Lord, for He alone is strong enough to save. Rise, your shackles are no more, for Jesus and the earth announce the fullness of your word. This we know, this we know. Death, the enemy will flee as we declare your victory.
Jesus Christ has broken every
Du fühlst dich angesprochen von der Predigt, vom Thema, von der Anbetungszeit. Du möchtest mit jemandem reden, dann mach davon Gebrauch. Gleich hier vorne auf den Stühlen werden Mitarbeiter sein, die mit dir beten möchten, die dir zuhören. Herzliche Einladung noch auf eine Tasse Kaffee, ein Glas Wasser, eine Tasse Tee, gleich im Anschluss an den Gottesdienst. Und auch herzliche Einladung, falls jemand mit jemandem aus der Gemeindeleitung reden möchte. Hinten haben wir die Gesprächsinsel. An dem Stehtisch ist eine große Fahne, steht Gesprächsinsel. Herzliche Einladung auch dazu. Dann möchte ich gerne mit uns das Vaterunser sprechen und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. So geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Sonntag. Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen.